Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Okay, also inklusive Mikro. Ja, dann einen wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen in Kleinstbesetzung hier, in Kleinstrunde. Wir machen es trotzdem und es wird schön. Eleganter und unaufwendiger als David al-Bahari, sagte Jörg Plath einmal, der Literaturkritiker, zieht niemand dem Leser den Boden unter den Füßen weg. Neben mir sitzen Mirjana und Klaus Wittmann, zwei Menschen, die David al-Bahari sehr lange schon begleiten als seine Übersetzer und ihn sehr gut kennen. Guten Morgen, schön, dass Sie zu uns kommen. Ja, wir sprechen über David al-Bahari. Es wird, genau, wunderbar. Wunderschön. Na gut, dann haben Sie eben diesen wundervollen Autor, der einem ganz elegant den Boden unter den Füßen wegzieht. Mit Mirjana und Klaus Wittmann stelle ich Ihnen seine Übersetzer vor. Mirjana Wittmann ist in Sarajevo geboren worden, kam 1956 nach Deutschland und arbeitete als freie Journalistin, vor allem für Radiostationen. Klaus Wittmann ist von Haus aus Jurist, auch ein Weg in die Übersetzerszene. Ne? Hat für Internationales lang gearbeitet und übersetzt gemeinsam mit seiner Frau Mirjana aus dem Bosnischen, Serbischen und Kroatischen. Ne? Habe ich das richtig auf dem Schirm? Genau. Sie sind vielfach ausgezeichnet worden. Sie haben 2011 für ihr Gesamtwerk an den Paul-Celan-Preis bekommen. Sie haben 2006 den Brücke-Berlin-Preis bekommen für ein ganz wundervolles Buch von David al-Bahari, Mutterland, eines ihrer Liebsten, wie Sie mir sagten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier mit mir sind, zu dieser frühen Stunde. David al-Bahari, einer der renommiertesten serbischen Autoren, erzählen Sie uns ein bisschen was, so ein bisschen biografische Hintergründe, mit wem haben wir es hier zu tun?
Also zunächst mal ein paar Daten. David al-Bahari ist 1948 in Peć, im heutigen Kosovo, geboren und in Belgrad, genauer in Zemun, aufgewachsen. Zemun ist eine Belgrad zugeschlagene kleine Stadt an dem anderen Flussufer und Schauplatz vieler seiner Romane, vor allem der Ohrfeige. Nach Schulabschluss in Zemun hat er das Studium der Anglistik in Belgrad absolviert und schon als Student hat er angefangen, bei verschiedenen Literaturzeitschriften als Redakteur mitzuarbeiten. Er fing an, auch Kurzgeschichten zu schreiben und aus dem Englischen zu übersetzen. Er hat Pynchon und Nabokov, Updike, Shepard übersetzt. David al-Bahari stammt aus einer jüdischen Familie und das ist in seinen Werken bemerkbar. Aber wichtig ist zu sagen, dass er 1991, das ist der Beginn des Kriegs auf dem Balkan und in Bosnien, dass er da zum Vorsitzenden des Bundes jüdischer Gemeinden Jugoslawiens geworden ist. Und in dieser Eigenschaft hat er eine wichtige Rolle gespielt bei der Evakuierung bosnischer Juden aus der belagerten Stadt Sarajevo. 1994, als schon bekannter und mehrfach preisgekrönter Schriftsteller, ist er mit einem Stipendium nach Kanada gegangen, wo er danach lange Zeit mit seiner Familie lebte, hat Frau und zwei Kinder. Heute pendelt er zwischen Calgary in Kanada und Zemun in Serbien. In Kanada hat er aber seine wichtigsten Romane geschrieben. Er hat auch davor zwei ganz kurze Romane gemacht, aber richtig Durchbruch kam in Kanada mit, eben mit dem Mutterland. Seine Werke sind in 20 Sprachen übersetzt. Übrigens, er schreibt auf Serbisch, obwohl er sehr gut Englisch beherrscht. Und deswegen ist es Unsinn, was ein Rezensent jetzt zu diesem Buch geschrieben hat, dass al-Bahari ein kosovarischer Autor ist, nur weil er in Kosovo geboren wurde. Das war ein Zufall. Sein Vater war Frauenarzt und wurde dann oft versetzt. Er ist schon als Baby dann nach Serbien. Seine Werke sind in über 20 Sprachen übersetzt, habe ich schon gesagt. In Deutsch sind bis jetzt 8 Romane und 3 Erzählungsbände erschienen. Bis auf eine Ausnahme, muss ich sagen, sind alle von uns beiden übersetzt. David al-Bahari ist ein Meister der Kurzprose. Er schreibt nicht nur kurze, sondern extra kurze Erzählungen, die manchmal nur aus einem Satz bestehen und durchweg alle tiefsinnig sind. Außerdem, er gilt als Begründer des sogenannten intensiven Kurzromans. Mit Ausnahme der Ohrfeige schrieb er ausschließlich kurze Romane von knapp mehr als 100 Seiten, die bestehen aus einem einzigen Absatz und laden schon dadurch ein, sie in einem Atemzug zu lesen. Das gilt aber nicht für die Übersetzer, denn man weiß nicht, wo man Rast machen kann und verschnaufen kann. Es gibt kein Ende des Kapitels und kein Ende des Absatzes.
Und dann ist man auch noch zu zweit.
Ja.
Das ist falsch da drin. Nein. Nein.
Da erklärt sie alles.
Ja, das erklärt tatsächlich so manches. Dann sind wir froh, dass Sie uns gefunden haben.
Ja.
Ja, das müssen wir nochmal klären und hoffen, dass sowas nicht nochmal passiert. Hoffen wir mal, Ihr Mann findet uns noch.
Ist gut.
Ja, genau. Sie sagen, Sie betonen eben, wie schwer es ist, auch David al-Bahari zu übersetzen und dann auch noch zu zweit. Wie arbeitet man denn zu zweit?
Ich muss zunächst korrigieren, ich finde, dass es nicht schwer für uns ist, al-Bahari zu übersetzen. Es ist schwer, dass er in einem Absatz schreibt, dass man nicht verschnaufen kann. Aber wie wir arbeiten, kann vielleicht mein Mann sagen.
Es ist folgendermaßen, meine Frau ist natürlich die Muttersprachlerin, serbische Muttersprachlerin, sie macht die Rohübersetzung. Ich verstehe zwar auch Serbisch, aber ich wäre nicht in der Lage, den Text zu übersetzen. Aber meine Aufgabe liegt natürlich darin, das, was meine Frau ins Deutsche übersetzt, in ein richtiges Deutsch zu bringen. Wir haben sehr viele Etappen, in denen wir zusammenarbeiten. Wie gesagt, zuerst mal die Rohübersetzung, die korrigiere ich stilistisch, grammatikalisch. Dann sehen wir uns das beide an, einigen uns auf eine Fassung und das wird dann ausgedruckt. Computer genommen. Dann kommt eine andere Phase, in der wir den Text vergleichen. Ich lese die deutsche Übersetzung und meine Frau vergleicht dann diese Lesung mit dem Original. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Phase. Natürlich ist es wichtig, allein schon wegen Fehlern, die entstehen können, wegen Auslassungen, die gelegentlich passieren. Aber während wir intensiv jetzt den Text vergleichen, befassen wir uns sehr genau mit dem eigentlichen Text und wir haben die Gelegenheit, da Dinge nachzuspüren, die vielleicht nicht so ganz getroffen waren. Und dann können wir, und wir merken das auch bei der Lesung, dass da irgendetwas nicht stimmt, und wir können dann in der Diskussion zu einer endgültigen Lesung kommen.
Sein neuester Roman, Das Tierreich, das ist das Buch, über das wir heute sprechen wollen. Seit gestern ist die Welt... Ich komme dem Ding zu nah offensichtlich. Seit gestern ist die Welt ein etwas besserer Ort, beginnt der Prolog dieses Textes. In ihr gibt es nämlich Dimitri Donkic nicht mehr. Ich habe ihn getötet. Warum unser Ich-Erzähler das gemacht hat, das erzählt er uns dann im Folgenden. Und er geht dabei zurück ins jugoslawische Militär Anfang der 70er. In dieser Zeit war unser Ich-Erzähler Teil einer Männergruppe in diesem Militär, in dem sich auch befanden junge Männer, die bei den Studentenunruhen in Belgrad 68 eine Rolle spielten. Der Ich-Erzähler schildert eine Welt des Misstrauens, er schildert eine Welt der Gewalt und er schildert eine Welt, in der Einzelne sehr große Angst haben. Wir wollen aber lieber mal den Text für sich sprechen lassen, würden Ihnen gerne ein Stück vorlesen. Was Sie dazu wissen müssen, ist, unser Erzähler ist sich seiner Sache selbst nicht so ganz sicher. Deswegen unterbricht er sich selbst die ganze Zeit im Erzählfluss und fügt Anmerkungen ein in Endnoten. Da haben Sie dann richtig Fußnoten. Und Klaus Wittmann wird uns die Hauptebene lesen. Ich lese eine Anmerkung dazu. Wir hören ein Stück, in dem der Ich-Erzähler sein späteres Opfer kennenlernt.
Ich lernte ihn in Banja Luka kennen, in der Kaserne, in der wir unseren Militärdienst leisten sollten. Wir stellten uns immer als Belgrader vor, obwohl er in Neubelgrad und ich in Semmern lebte. Er kam auf mich zu, während ich in der Schlange stand, um mich zu registrieren und mir die Uniform verpassen zu lassen, neigte sich zu mir, er war größer und stattlicher als ich, und flüsterte mir ins Ohr. Ich habe erfahren, dass du aus Belgrad bist. Gott sei Dank, denn diese anderen Stimmen und Akzente kann ich nicht ausstehen. Die sollte man alle kalt machen. Was sagst du dazu? Ich sagte nichts, und er entfernte sich schnell. Jetzt bereue ich, dass ich nicht konsequent war und eben nicht immer mit Schweigen antwortete. Aber damals war ich eingeschüchtert von den Geschichten, die ich vor dem Militärdienst gehört hatte, denen zufolge der militärische Abschirmdienst genau wusste, wer einige Jahre zuvor bei den Studentenprotesten in Belgrad dabei gewesen war. Jetzt die Endnote.
Hier die entsprechende Endnote. Nichts ärgert mich so sehr, wie wenn jemand stolz behauptet, er habe an den Studentenunruhen 1968 in Belgrad teilgenommen. Was für Unruhen? Welch ein Unsinn! Das Ganze war eine einzige gut gespielte Farce. Wenn ich in einem Text auf die Feststellung stoße, die Studentenunruhen seien der Wendepunkt bei der Schaffung einer Opposition in Serbien gewesen, beginnen meine Hände zu zittern, meine Augen zu tränen, werde ich rot im Gesicht, läuft meine Nase, zeige ich also alle Symptome einer Allergie. Dann muss ich schleunigst den Text fallen lassen, bevor sich an meinen Händen Blasen mit einer trüben Flüssigkeit bilden, die wie die Hölle stinkt. An der Stelle würde Mara sagen, man solle nicht von der Hölle reden, es sei denn, man möchte in ihr enden. Ich höre natürlich sofort auf, davon zu reden und bin fortan stumm wie ein Fisch. Wer würde schon freiwillig zur Hölle fahren und in einem ihrer Kreise enden wollen? Und deshalb, um nicht in der Hölle zu landen, schweige ich, während diese Ignoranten Reden schwingen über Studentenführer, engagierte Intellektuelle, die politische Linke und die politische Rechte. Nichts als Ammenmärchen. Während der Unruhen in Belgrad hat sich nichts Bemerkenswertes ereignet. Das Einzige, was darauf hindeutete, dass doch etwas geschah, war die Tatsache, dass die Behörden mehr als einen Tag brauchten, um die Unruhen zu beenden. Das bot ihnen allerdings die Gelegenheit, an den Leibern junger Demonstranten Härte zu zeigen was sie mit Vergnügen taten. Währenddessen zeigten sich die Lakaien der Regierung völlig kopflos, weil sie nicht wussten, ob sie die Studenten unterstützen sollten oder nicht. Tito war nämlich mitten in den Demonstrationen verstummt und hatte sie ohne einen Hinweis gelassen, wie sie sich in dieser Situation verhalten sollten. Alle machten sich in diesen Tagen Sorgen um Titos Kehle und warteten. Während dieser Zeit vergnügten sich die Studenten nach Herzenslust im Hof der Philosophischen Fakultät. Sie organisierten Veranstaltungen und künstlerische Aktionen und spitzten die Ohren, um zu erfahren, wann Tito sich melden würde. Das genau waren die Studentenunruhen. Im Grunde ein Warten darauf, dass Tito allen sagte, was sie zu tun hätten. Als er dann endlich zu den Demonstranten sprach, wurde er mit Ovationen empfangen. Und alles blieb beim Alten.
Ich hatte eine unbedeutende Rolle gespielt. Ich war Mitglied eines der vielen Ausschüsse und Komitees mit klingenden Namen. Vielleicht hatte ich nur dreimal irgendwelche Papiere in Räume gebracht, in denen andere, wohl wichtigere Ausschüsse tagten. Nie aber musste ich etwas zurückbringen. Was wohl bedeuten mochte, dass ich Mitglied einer Arbeitsgruppe war, die lediglich Material für einen Ausschuss vorbereitete. Die Betonung meines belanglosen Engagements minderte jedoch nicht meine Befürchtungen. In Belgrad kursierten Gerüchte, wonach sogar Personen Schwierigkeiten bekamen, von denen alle wussten, dass sie nur stumme Beobachter gewesen waren. Einige schafften es beispielsweise nie, zu den vorgeschriebenen Terminen Prüfungen abzulegen. Anderen kamen auf mysteriöse Weise ihre Reisepässe abhanden. Den Dritten verweigerte man die Aufenthaltserlaubnis in der Hauptstadt. Die Vierten wurden überraschend zum Militärdienst eingezogen. Soweit mir bekannt, ist keinem etwas Schlimmes zugestoßen. Aber das Militär war eine derart finstere Welt, dass meine Sorge doch ernst zu nehmen war. Das war vermutlich ein weiterer Grund für mein Misstrauen gegenüber Dmitri Doncic, obwohl es keinen Anlass zu Argwohn gab und sich alles auf die übliche Weise abspielte. Während der ersten Tage und Wochen hörte Dmitri Doncic nie auf, um mich herumzuspringen, Fragen zu stellen, sich zu erkundigen. Immerzu bat er um etwas und wenn er es bekam, dachte er nicht daran, es zum abgemachten Zeitpunkt zurückzugeben, um mich später mit einem ungewöhnlichen Angebot oder einem kleinen Geschenk zu überraschen, etwa mit einer in Zeitungspapier eingeschlagenen Schachtel Neapolitaner. Beim Militär, wo der junge Soldat ständig das Gefühl hat, alle hätten ihn vergessen und er existiere nicht mehr als ein menschliches Wesen, bedeuten solche Gesten viel mehr als in der Welt der Zivilisten. In der Militärwelt wirken sie aufrichtig, durch und durch rein und wecken einige Hoffnungen auf menschliche Güte. Ich will damit nicht sagen, dass der Aufenthalt in der Kaserne von Grausamkeit und Mangel an Menschlichkeit geprägt war, denn bei den Soldaten, so merkwürdig es auch klingt, überwogen solche, die glücklich waren, eine Uniform zu tragen. Und obwohl man bei einigen Soldaten, wie zum Beispiel bei mir, sah, dass die Verzweiflung für sie die schwerste Bürde war, konnte man von den Gesichtern vieler anderer einen Ausdruck von Freude ablesen. Allein das Gesicht von Dmitri Doncic blieb unverändert, genauer gesagt, sein Gesicht konnte beides ausdrücken, je nachdem mit wem er sprach. Mir zeigte er seine Verzweiflung, anderen seine Zufriedenheit, aber nichts deutete darauf hin, was von beiden echt war. Wie auch immer, ich gab ihm immer wieder nach und geriet allmählich unter seinen Einfluss. Hätte ich damals gewusst, wohin das führte, wäre alles anders geworden. In dem Fall könnte es zwar sein, dass auch ich nicht mehr am Leben wäre, was bedeutet, dass niemand erzählen könnte, was Dmitri dem Waschbär, Misha dem Spatz, Recep der Schlange und Goron der Zecke zugestoßen ist. Ja, mit anderen Worten, sie sind alle tot, außer mir, dem Tiger.
Sie sind alle tot. Sie waren gemeinsam beim Militär. 68er die Unruhen in Belgrad, das Militär. David al-Bahari kratzt hier an zwei Mythen Jugoslawiens, ne? Welche Rolle spielten so auf der einen Seite das Militär und auf der anderen Seite im Selbstverständnis die 68er in Belgrad?
Das Militär war in einem Land, wo auch eine gewisse Unfreiheit herrschte, war noch repressiver als das Land. Das war eine Insel der Repression. Und da musste man sich dagegen wehren oder anpassen. Und er als Ich-Erzähler hat, also Ich-Erzähler sind bei David al-Bahari fast durchwegs feige und Leute, Schwächlinge. Und er macht sich dann auch Vorwürfe, hat nachgegeben und hat dem Führer dieser Gruppe, die sich das Tierreich nennt, auch nachgegeben und mitgemacht alles. Militär ist ein Ausnahmezustand. Man ist auch einsam. Man sucht die Gruppe, man meidet die Gruppe. Also es ist schon interessant gewesen. Das war eine heilige Institution in Jugoslawien. Und was die Studentenunruhen anbetrifft, das war das Jahr 68, da gab es Unruhen in Europa, in Japan und auch in Belgrad, was weniger bekannt ist vielleicht. Und da gab es auch Prügeleien, die Miliz hat dann auf die Studenten eingeschlagen. Die Studenten haben, das haben wir schon gehört, Reden geschwungen und Aktionen gemacht. Ich war damals in Belgrad und kann mich erinnern an die Transparente Nieder mit der roten Bourgeoisie. Also es war nicht gegen, da hat al-Bahari recht, er hat an einem wunden Punkt gerührt. Es waren keine Demonstrationen für die Freiheit, für die Demokratie, gegen Repression, sondern gegen einige schlechten Zügen bei der kommunistischen Führung. Und als Tito sich dann an die Studenten meldete, der hatte großes Kapital auch bei den Studenten, dann wurden auf einmal alle ruhig. Nur das nachher, das kommt jetzt im Buch vor, nachher gab es alte Rechnungen, die beglichen werden mussten. Wer für wen, wer gegen wen war. Ja.
Trotzdem, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, trotzdem hatte ich den Eindruck, es geht David al-Bahari in diesem Band weniger um das Politische als darum, was das Politische mit den Menschen macht. Das heißt, welche Abgründe immer stärker zum Ausbruch kommen, wenn man in einem solchen System sich bewegt. Sie haben die Feigheit genannt, die Brutalität, die sich auch im gelesenen Text schon andeutet, das Mitläufertum. Würden Sie David al-Bahari als einen politischen Autor bezeichnen oder ist es wirklich eher dieses Menschliche, die menschlichen Abgründe, die ihn interessieren?
Eher das Menschliche und das ist nicht zum ersten Mal in seinen Büchern, dass er erforscht, was das Böse, was die Geschichte mit den Menschen macht, was das Böse im Menschen zustande bringt. Er erforscht die dunklen Seiten der menschlichen Seele, die das Böse erst möglich gemacht haben. Und so kommt es dann zum Mord oder zu unterlassener Hilfe im Buch Der Bruder zum Beispiel. Da lässt der Bruder seinen Bruder verbluten, weil er zu feige ist, weil er sich anpasst, weil die Gesellschaft diesen anderen Bruder, weil er Transvestit ist, nicht duldet. Nee, er ist nicht ein politischer Schriftsteller. Er hat sich auch immer geweigert, politische Kolumnen zu schreiben. Wollte sich auch nicht auf eine Seite scharen. Nur er sagte, es hat ihn sehr gewurmt, dass man diese Studentenunruhe so verklärt hat, als etwas Positives und Ersichtlich. Und dass er an einen wunden Punkt gerührt hat, beweist die Tatsache, dass dieses Buch in Serbien großes Echo gefunden hat. denn viele fühlten sich angesprochen, viele erinnerten sich an diese Zeiten. Und das hat einen großen, einen reißerischen Absatz gefunden, obwohl er dieses Buch, er wollte uns nicht einmal anbieten. Er meinte, das ist ein lokales Problem, das würde niemanden im Ausland interessieren. Aber er wurde Lüge gestraft.
Naja, die Thematiken, also die Basisthematik, das mag ein jugoslawisches Thema sein, eben die 68er und die Verklärung dort der Unruhen in Belgrad. Aber diese menschlichen Themen, was machen totalitäre Systeme mit Menschen, wie werden Menschen darin, das sind ja durchaus Themen, die auch mit jedem Tag, wenn man die Zeitungen liest, wichtiger zu werden scheinen. Man muss sich das vielleicht immer mehr wieder vor Augen führen, mehr als einem lieb ist. Sie sagten mir in einem Vorgespräch, dieses Buch sei sehr anders als seine anderen Bücher. Inwiefern?
Zunächst, ich habe Sie vielleicht ein bisschen verwirrt, als ich davon sprach, dass die Bücher alle in einem Absatz geschrieben werden. Dieses nicht. Dieses ist vielmehr in vier Teilen gegliedert. Und das ist die Einleitung, Prolog, die Geschichte, Epilog und Endnoten. Das ist schon ein Abweichen von den bisherigen Romanen. Dann in diesem Roman kommen keine Juden vor, was in anderen anders ist. Und ich finde, dass die bekannte ironische Note al-Baharis hier nicht so sehr zum Ausdruck kommt. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten mit anderen Romanen, weil das ist ein typischer al-Bahari-Roman, dieses Tierreich. Das ist zunächst mal der anonyme Ich-Erzähler, wie gesagt, eine ziemlich klägliche Person. Obwohl an einer Stelle, in einer Endnote in diesem Buch, die Vermutung geäußert wird, dass an dem Manuskript nicht nur eine, sondern mehrere Personen gearbeitet haben. Da sehen Sie, wie er die Leser hinters Licht bringt. Er verunsichert sie auf elegante Weise, wie der Rezensent gesagt hat. Dann das Typische ist die Schaffung einer krimiähnlichen Spannung und diese meisterhafte Kunst, den Leser im Dunkeln tapsen zu lassen, so dass man am Ende ratlos ist, man weiß nicht, wem man trauen und glauben soll, am wenigsten wohl dem Autor, dem Erzähler. Man ist enttäuscht, aber gleichzeitig ist man voller Bewunderung für die bravouröse Art, mit dem der Autor es gelingt, uns immer wieder hinters Licht zu führen und immer wieder uns den Boden unter den Füßen zu ziehen. Eine wahre Kunst.
Das ist doch ein wundervolles Abschlusswort zu diesem wundervollen Roman, ne? David al-Bahari, das Tierreich. Die Messebuchhandlung hat vorne ein paar Exemplare liegen. Schöffling, der Verleger, sitzt schräg hinter Ihnen. Da können Sie sich bedanken für dieses wundervolle Buch und bei diesen beiden. Schön, dass Sie in kleinster Runde bei uns waren und geblieben sind. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.